Herzlich willkommen zur 178. Ausgabe von Games to Listen. Ja, wir sind bald bei 200, also es fehlt natürlich noch etwas. Und wie immer begrüße ich natürlich unsere Zuschauer. Mein Name ist Thomas Vogt, aka Turbo Winz. Und natürlich begrüße ich vor allem Zuhörer, nicht Zuschauer. Das macht natürlich auch wie immer der Co-Host, das ist der Thomas Seiler, aka Säuli.
Salut zusammen.
Du begrüßest natürlich auch alle und natürlich Zuschauer.
Selbstverständlich.
Vielleicht hat es ja Leute bei uns daheim, die uns zuschauen. Wer weiss, das verraten wir natürlich nicht. Wie immer, Hinweis zuerst auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort gibt es die neuesten News aus der Videospielwelt. Einfach, was geht ab? Was sind die geilen Games? Das findet ihr alles dort. Plus natürlich auch noch die ganzen Sachen, was zum Beispiel Games to Watch angeht. Das Archiv findet ihr dort. Die Sendungen mit dem Raffi. Die könnt ihr das Zeug anschauen. In Bild und Ton. Und natürlich auch das Archiv vom Podcast. Und wie immer besprechen wir ein Spiel und das machen wir natürlich in der Gamers Lounge. Is there anyone out there? Please, please Ja, der heutige Titel ist Wasteland 2, ein Rollenspiel, entwickelt von InXile Entertainment oder so etwas, schwierig zum Aussprechen, mit einem Capital X irgendwo in der Mitte. Published bei uns in Europa von Deep Silver, im Rest der Welt von ihnen selber, also von den Entwicklern. Die Plattform, die rausgekommen ist, Windows, Mac OS X und Linux, also das ist mal kein Konsolenspiel. Rausgekommen am 19. September 2014, Altersfreigabe PEGI 18, also nicht für kleine Kinder, genau das Richtige für so einen Audio-Podcast. Und gespielt hat es vor allem der Säuli auf OS X, also da kann er auch noch ein bisschen Erfahrung geben, vielleicht, wie das ist für Mac-User. Die Serie Wasteland, der eine oder andere wird das ja etwas sagen. Wie viele Teile gibt es von dem Spiel? Wirklich nur zwei?
Ja, Wasteland gibt es wirklich nur zwei, aber nach dem ersten Wasteland ist noch Fallout rausgekommen, Fallout 2, Fallout Tactics, Brotherhood of Steel, Fallout 3 und noch Fallout New Vegas und ich habe alle gespielt. Auf unterschiedlichen Plattformen, also das allererste Spiel noch auf dem 64er, dann später auf dem PC und die drei neuesten Titel, die FPS-Titel, die habe ich auf der PlayStation 3 nicht durchgezockt, aber zumindest ein paar Stunden investiert überall.
Ja, also ein richtiger Experte. Ich Fallout natürlich auch gezockt. Wasteland, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. C64, da sind meine Erinnerungen doch sehr verwaschen, weil dort habe ich so viel gezockt auf dem Amiga, dass ich teilweise gar nicht mehr weiss, was ich dort alles gespielt habe. Die Spiele sind mir ja damals nicht alle gekauft, sondern ausgelehnt, sage ich jetzt
einmal. Überkommen.
Genau, und das sind so viele gewesen. Also vielleicht noch ein paar Infos zum Spiel Wasteland 2, weil ich meine, eben, du hast Wasteland 1 erwähnt, C64, ist also schon länger her. Und zwar hat der Brian Fargo, der schon Wasteland 1 mitentwickelt hat und auch bei Bard Tales mitentwickelt hat, irgendwie gefunden, hey, es wäre doch geil, wieder mal ein neues Wasteland. Dann ist er zur Crowdfunding-Plattform Kickstarter gegangen, hat dort seine Idee publiziert und voilà, 900'000 Dollar sind zusammengekommen in relativ kurzer Zeit. Das war, glaube ich, auch einer von den verschiedenen Records, die es gegeben hat. Und dann hat es angefangen mit der Produktion für Wasteland 2. Um was geht es eigentlich im Wasteland? Ich meine, nicht jeder hat es gespielt. Ganz am Anfang gibt es einen 3-minütigen Realfilm, der schon doch auch 25.000 bis 30.000 Dollar gekostet hat. Also man hat sich den nicht lumpen
und der erzählt, Marketing ist wichtig.
Ja, natürlich. Gell? Und wenn du bei 900.000 kannst du dann schon ein paar Prozent in so einen Film investieren. Und das erzählt ja dann auch die ganze Geschichte zu Wasteland 2, also zumindest der Anfang. Das Ganze ist so eine alternative Zeitlinie. 1998 ist im Zug von einem Meteoriteneinschlag irgendwie alles schon mal so ein bisschen in Bruch gegangen. Und dann, das hat nicht gelangt, haben sich natürlich noch die Russen und die Amerikaner müssen bekriegen und haben sich mit Atombomben beschossen. Und der Grossteil von der Erdbevölkerung ist vernichtet worden. Das ist schon mal ein schönes Szenario. Und die wenigen Überlebenden, nach dieser Apokalypse, ja, oder in dieser Apokalypse, dann sich ein bisschen bekriegen, die müssen ein bisschen schauen, wie sie überleben. Und eine Gruppe von Armeeingenieuren, von Amerikanern natürlich, die sind so gerade irgendwo in der Wüste gewesen und haben so eine Brücke gebaut, wo das passiert ist. Und dann haben sie gefunden, okay, jetzt müssen wir etwas anderes machen. Sie haben sich dann ein Gefängnis geschnappt und das ist sozusagen ihre, ja, ihr Hauptquartier geworden. Und alle Leute, die dort hergekommen sind, denen hat man geholfen. Da sage ich nur, wer The Walking Dead Comics liest, der findet das irgendwie auch irgendwie Gefängnis und so, Hauptquartier. Sehr, sehr ähnlich, aber ich denke, da hat eher The Walking Dead abgeschaut als Wasteland. Und man muss sagen, das Spiel selber spielt natürlich nicht 1998, sondern wie schon der erste Teil der Zukunft. Das ist 15 Jahre nach dem ersten Teil. Und der erste hat, glaube ich, gespielt 2087.
Ja, irgendwo dort rum. Im Spiel selber spielt es auch nicht so eine Rolle, was für ein Jahr ist, weil es ist ja wirklich alles zu klump in dieser Welt und man muss alles zusammen suchen, zum Überleben.
Es ist so eine Story, so ein Spiel, wo wer wirklich zu so C64-Zeit und Amiga-Zeit gespielt hat, hat es auch immer so massig so Apokalypse-Games gegeben. Und das passt halt. Und mir gefällt das ja auch. Aber dir noch mehr, darum hast du natürlich gezockt. Und jetzt sag mal etwas, um was. Also, was macht man denn in dem Game?
Ja, fangen wir mal an. Du hast das Intro erwähnt und die Gruppe von diesen Armeeingenieuren, die heissen mittlerweile Desert Rangers, ist also klar ein Texas Rangers angelehnt, den man von heutzutage kennt. Und wir sollten eigentlich die Guten darstellen. Und das Spiel fängt damit an, dass man, ich sage jetzt mal, wenn man Party erstellt hat, kommt man mal in die Welt hinein und wir wollen dann selber Desert Ranger werden. Das ist eigentlich die erste grosse Hauptaufgabe, die man hat.
Also eigentlich wollte man Chuck Norris werden.
Ja, das kann man schon relativ stark selber beeinflussen, je nachdem, was man für Charaktere erstellt. Weil ich gebe mal so einen Zeitabriss. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man pressiert, kommt man wahrscheinlich in 40 Stunden durch das Spiel durch. Ich habe jetzt selber etwa knapp über 30 Stunden investiert und bin etwa in der Hälfte der Story angelangt. Und darum, man wird sehr viel Zeit mit diesen Charakteren verbringen, die man am Anfang erstellt. Darum macht es so Sinn, dass man sich dort ein bisschen, vielleicht, wenn man es nicht so kennt, reinliest und wenn man es halt schon kennt, auf die bekannten Sachen schaut und ein bisschen auf eine ausbalancierte Gruppe schaut.
Wie muss man sich das vorstellen? Also so einen Charaktereditor und dann kannst du dort so Attribute verteilen?
Ja, so wie das in den meisten Rollenspielen ist. Man hat vier Slots, man kann also vier Charaktere erstellen. Wo man mitnimmt für die Party. Da hat man eine Auswahl aus verschiedenen Leuten, die schon vorgefertigt sind, gewisse Skills haben und gewisse Attribute. Oder man kann das selber machen. Und da kann man eigentlich alles frei einstellen. Und was ein bisschen speziell ist, Wasteland hat ein eigenes System. Also es ist nicht Advanced Dungeons and Dragons oder wie bei anderen Spielen. Die haben wirklich etwas ganz Eigenes und das nennt sich Classic. Das heisst, jeder Charakter hat sieben Hauptattribute, eben die sieben Buchstaben vom Wort Classic. Und das sind so Sachen wie Koordination, Glück, Kraft und weitere Sachen. Mhm. Das hat einen direkten Einfluss auf die Skills, die man auswählt. Weil einer, der schlechte Koordination hat, ist wahrscheinlich auch nicht der beste Safecracker. Darum sollte man den vielleicht für etwas anderes einsetzen. Dann hat man dann bei den Skills die Möglichkeit, auf 10 verschiedene Waffenskills, ob einer kann gut schlägeln kann, ob einer mit einem Sturmgewehr kann umgehen kann oder ob er sich in den Fuss hineinschiesst. So Sachen kann man verteilen. Dann gibt es so mehr Wissensskills, Field Medic zum Beispiel, oder eben Safe Cracken oder Schlösser Cracken oder Knacken, wenn ich schon erwähnt habe. Und dann gibt es noch 10 so generelle Skills, also wie gut, dass man mit den Leuten reden kann, wie gut, dass man Sachen wahrnimmt in der Umgebung, ob man irgendwie sieht, ob jetzt da eine Mine vergraben ist oder nicht, ob man einfach draufläuft. Und das ist wirklich am Anfang relativ wichtig, dass man da ein bisschen eine Balance findet, dass man sich sagt, ja, die vier Skills zum Beispiel, die sind wichtig, die könnte ich brauchen und sich drumherum näher oder Charakter erstellt.
Und kann man diese Charakter dann später auch noch verändern? Also ich nehme an, Level kannst du die Skills sicher?
Level kannst du eigentlich alles. Mit jedem Level, wo man aufsteigt, bekommt man Skillpunkte, die man verteilen kann. Manchmal bekommt man halt nicht genug, dass man das kaufen will oder kann aufleveln, wo man will. Dann muss man 2 Runden warten. Die Attribute kann man beschränkt upgraden. Das sind dann mehr so Schreine oder spezielle Bücher, die man findet. Mhm. Oder man findet irgendwie so, es gibt noch so, wie sagt man denen, so Glücksbringer, Amulette, die man sich umhängen kann, die dann verschiedene Auswirkungen haben. Meistens eine positive und eine negative. Mit dem kann man es dann auch beeinflussen. Und man trifft natürlich während dem Spiel hunderte von NPCs und wahrscheinlich etwa 50 bis 20 von denen kann man in die Party aufnehmen, wenn man zum richtigen Augenblick das Richtige sagt. Und da hat man dann noch einmal 4 Slots frei. Also da ist man maximal mit 8 Leuten unterwegs.
Einmal habe ich so die Medic-Fähigkeiten gegeben. Der wird dann nicht plötzlich zum Safe-Cracker. Also der kann nicht umfunktionieren. im Laufe des Spiels.
Doch, du kannst dem auch Skillpoints für Safecracken gleichzeitig vergeben. Da bist du nicht eingeschränkt. Du, kannst, du bist völlig frei, auf welche Skills dass du wie viele Punkte einsetzt. Also, du kannst einen nehmen, der gut mit einem Messer umgeht und gleichzeitig auch Sprengstoffexperte sein. Das ist kein Problem. Die Skills schließen sich gegenseitig nicht aus.
Wir haben ja vorhin gesagt, eben, du hast Fallout, hast ja auch in die Serie reingetan. Jetzt, wer Fallout gespielt hat in der Vergangenheit, der sagt sich eher, ja, okay, mein Fallout 3D-Shooter, endlich. Wie muss man sich da das vorstellen? Ist es auch 3D? Wie sieht das aus?
Ja, es ist 3D, aber es ist nicht First Person. Man hat so eine Art eine isometrische Ansicht auf eine Welt, wo man die Kamera rotieren kann, in so einem 90-Grad-Schritt, leider nicht flüssig. Und dort drauf laufen die Charaktere umeinander. Also das ist nichts mit der Ego-Perspektive und nichts mit Shooter. Alles also, wie vor Fallout 3.
Also eigentlich eben so eher klassisch, wie man es halt vor Rollenspielen
ja, ja, so kennt. Also so wie auch Ultima oder wie hat das geheißen? Baldur's Gate zum Beispiel, ist so von der Ansicht. Mhm. Oder Diablo, genau. Also reist man auf dieser Welt umeinander und in dem, wenn man geht exploren, ist eigentlich alles Realtime. Da kann man mal laufen, dorthin klicken, dann laufen die Leute dorthin, Skill auswählen, tut die Kisten auf. Gleichzeitig kann irgendwo etwas explodieren, einen Vogel vorfliegen und jemanden mit der quatschen. Das ist alles kein Problem. Und sobald dass man dann angegriffen wird oder dass man selber jemanden angreift, dann hält das Spiel an und dann geht es in einen rundenbasierten Modus, wo man vielleicht die neueren Spieler jetzt auch von XCOM kennen. Mhm. Also auf den Konsolen und auf PC gibt. Und dort arbeitet man dann eher wirklich rundenbasiert. Da hat man oben so eine auch wie bei den Final Fantasy Spielen sieht man immer einen Balken, sieht man, welcher Charakter das als nächster drankommt. Der hat so viel Actionpunkte, die natürlich abhängig davon sind, wie viel Krüppel das er mitschleppt, wie gross, wie stark das er ist und so weiter. Und dann kann man dann sagen, jetzt läuft er drüber, geh in die Deckung oder nimm deine Pistole vor und ziel dem auf den Kopf. Und so wechselt das immer ab und am Schluss überlebt man hoffentlich, kommt als Sieger aus dem Kampf raus.
Ja, wie ist das, wenn man nicht als Sieger aus dem Kampf rauskommt oder beziehungsweise man wird ein bisschen dezimiert, also es stirbt irgendeine Figur. Ist denn die, wenn man aus dem Kampf draußen ist, wieder plötzlich einfach da oder ist die für immer tot?
Nein, die ist für immer tot. Also wenn man einmal stirbt, kann man die Person eigentlich nur mit dem Safe-God retten, Spiel neu laden und es noch einmal probieren. Weil da ist Permadeath. Das gilt für die eigenen Charaktere wie auch für die NPCs.
Aber es kann natürlich auch frustrierend sein, wenn man schlecht ist, wie ich in so Spielen.
Ja, es hat halt vor allem ein Problem, das andere Leute auch schon angesprochen haben, ist der Übergang von dem echten Realtime-Modus zum rundenbasierten Modus. Da kann es halt sein, dass man irgendwo mitten auf dem Feld draussen steht und dann kommt irgendein so ein mutierter, hoher Haster her. Und dann hat die gesehen, greift die an und dann stehen alle deine Leute mitten auf dem Feld ohne Deckung. Du hast vielleicht noch nicht einmal die Waffe gereloadet vom letzten Kampf und das Inventory hast du auch noch nicht sortiert. Und dann bist du plötzlich in einem Kampf drin, wo du nicht sein willst.
Also nicht wie bei XCOM, wo du jetzt erwähnt hast, wo man ja eigentlich sehr oft so, ja, man macht so seine Züge eigentlich zuerst ein bisschen und dann...
Ja gut, beim XCOM ist es halt so, dass wenn der Kampf anfängt, ist es schon rundenbasiert. Also man kann sich im XCOM nicht frei bewegen auf der Map,
genau,
wo man auch kämpft. Und man kann das aber in diesem Spiel auch ein bisschen ausnutzen. Das habe ich öfters mal auch gemacht, wenn ich gewusst habe, dort vorne kommt jetzt ein Camp von Gegnern, von Banditen, die ich angreifen will. Dann habe ich halt gewisse Leute schon, man kann ja die Charaktere einzeln und auf dieser Map umsteuern. Dann hast du halt die irgendwo schon in den Hinterhalt gelegt, Minen vergraben. Und dann bist du mit einem vorgesäckelt, du hast gesagt, hallo, böse, böse. Dann hat die gesehen, dann sind alle gekommen und dann bist du mit dem abgehauen und die sind schön in den Hinterhalt reingekommen. Also wenn man sich Zeit nimmt, dann kann man das System auch ausnutzen.
Da habe ich nämlich jetzt gerade noch eine Frage. Also ich bin ja so bei rundenbasierten Spielen, bin ich so von den japanischen RPGs angehaucht. Oder? Ich spiele ja gerne die Final Fantasy und so. Aber dort ist es ja so, ich laufe irgendwo hin, da kommt ein random Kampf. Also per Zufall. Gut, es gibt auch Spiele, wo man die Gegner sieht und dann laufen wir sie rein. Wie muss man das jetzt vorstellen, wenn ich normal wie bei Diablo kann rumlaufen und ab wann wird es rundenbasierend? Muss ich irgendetwas drücken oder wie ist das genau? Automatisch?
Also wenn man sich in einer Map, also ich sage jetzt auf einer Karte, ich sage jetzt mal, das Eisenbahncamp ist eine Karte in diesem Spiel. Wenn man sich dort drinnen bewegt, ist alles Echtzeit, bis man irgendwo an einen Gegner herläuft, wo einem Böses will, oder bis man auf jemanden fährt, verschiessen. Wenn jetzt, sage jetzt mal, es gibt irgendwo ein Rudel Wolf, wo man dann umbringt, die sind dann fort, und wenn man das nächste Mal auf die Map kommt oder dort durchläuft, dann spawnen die nicht mehr, dann sind die erledigt. Jetzt gibt's aber noch eine andere Ansicht, das ist, wenn man die verschiedenen Orte, die man mal entdeckt hat, dann gibt's so eine Übersichtskarte, kann man sagen, lauf jetzt von unserem Camp zum Eisenbahnlager. Und dann sieht man irgendwie so Mannsgöckli, die sich auf einer Karte bewegen. Und der gibt es dann auch random Encounters. Dann kann es sein, dass man plötzlich von Banditen angegriffen wird. Es kann aber auch sein, dass man auf einen Händler trifft, der einem schöne, gute Waffen verkauft. Oder das sind ja wirklich eher Zufallsencounter. Aber meistens ist es irgendjemand, der einen angreift.
Eigentlich das Beste aus beiden Welten irgendwie.
Ja, darum gefällt es mir auch so, weil ich habe eher die Hektik nicht im Kampf, wo ich dann immer noch überlegen muss, will ich jetzt das Special einsetzen und muss pressieren und kann mich verdrücken. Da hast du wirklich Zeit zum Überlegen. Weil der Schwierigkeitsgrad von diesem Spiel ist, ich habe es jetzt nur auf normal gespielt, ist, ich würde sagen, für Anfänger schon relativ hoch. Und für die, die es kennen, so wie ich, wir können ja auch noch Fehler machen, die einem das Leben schwer machen in diesem Spiel. Weil dann kann man vielleicht, dann verpasst man noch einen NPC, den man mitnehmen konnte, der eine gute Waffe hatte. Und dann wird halt, dann werden die nächsten 5 Stunden schwieriger, wenn man die nicht dabei hatte. Die
Spiele bestraft auch natürlich knallhart. Wie ist das eigentlich? Der erste Teil war ja, auch ein bisschen populär gewesen, weil er ja auch noch viel Anspielung hatte an die 80er Jahre. Also einfach die alles, was dort so ein bisschen abgegangen ist. Wie ist es jetzt in dem Teil? Hat man gesagt, okay, das Spiel ist 2014 rausgekommen, jetzt machen wir Jokes über 2000er Jahre, oder ist der Humor immer noch so ein bisschen oldschoolig?
Der Humor bezieht sich immer noch ziemlich stark auf die 80er Jahre, beziehungsweise einfach auf die Zeit kurz vor dieser grossen Katastrophe, die irgendwie Mitte der 90er Jahre war. Also eben, wenn man sich umschaut und Bücher lesen, dann findet man plötzlich ein Buch vom Autor, der Blade Runner geschrieben hat. Oder man läuft an einen her, der aus alten Spielautomaten irgendwo aufgestellt hat, so eine kleine Arcade gemacht hat. Und der sucht verzweifelt irgendetwas, das CDR heisst, aber er weiss eigentlich gar nicht, was es ist. wenn man in der Wüste auf der grossen Map exploren geht, findet man plötzlich die IT-Games, die Atari in den 80er Jahren irgendwo sich verbuddeln, weil sie nicht verkaufen konnten. Also, das ganze Spiel ist wirklich gespickt mit Anspielungen, vor allem auf die 80er Jahre.
Bei so einem Rollenspiel, was ja auch immer interessant ist, ist, wie ist das Inventar? Wie managest du das? Kannst du irgendwie nur eine gewisse Anzahl Gewicht mitnehmen? Slots, wie funktioniert das da?
Hier ist alles auf Gewicht basiert. Also zum Beispiel ein Charakter, der zum Beispiel viel Strength, so stark ist, der kann automatisch mehr schleifen als ein anderer. Oder irgendjemand, der eine schwache Konstitution hat, der kann weniger rumtragen und dann kann man halt so viel rumschleifen, bis es irgendwann einmal zu viel wird und dann wird es einem zu schwer und dann bewegt er sich langsamer, hat weniger Action Points und wird halt sonst einfach ein bisschen, wie sagt man, ungeschickter in allem.
Wie ist die Geschichte? Ist die linear oder gibt es da, wie soll ich sagen, gibt es so Abzweigungen? Wie muss man sich das vorstellen? Weil es ist ein grosses Rollenspiel. Ich nehme an, du kannst dort auf dieser Welt so rumlaufen, wie du willst.
Man kann rumlaufen, wie man will. Und dann man kommt halt vielleicht an einen Ort her, wo die Gegner noch stark sind. Dann weiss man, dass man vielleicht an einen anderen Ort her sollte. Es gibt eigentlich zu den Quests oder zu den Missionen, man hat immer ein Logbuch, wo die Hauptmission drin beschrieben ist. Und dort heisst es halt, für die Hauptmission weiterzumachen, musst du jetzt den Typ finden, der in diesem Prison Camp drinnen ist. Und dann musst du halt zuerst herausfinden, wo das Prison Camp ist. Dann läufst du mal dort her, fährst mit den Leuten von quatschen und findest dann die Person. Und währenddessen triffst du natürlich die ganze Zeit andere Leute und dort kannst du mit noch jemandem quatschen und dann kannst du dir eigentlich beliebig noch Side-Missions und Nebenquests aufladen, die du dann halt nicht machen musst, die aber teilweise noch interessant sind, weil man halt gute Loot findet, viel Geld findet oder irgendeine Munition, weil in diesem Spiel ist eigentlich alles knapp. Also man hat nie genug Waffen und man hat nie genug Munition dafür. Und auch nie genug Geld für sich, mit dem Zeugs einzudecken. Darum macht es meistens schon Sinn, dass man noch ein paar von diesen Side-Missions macht.
Ja, so stelle ich mir
aber es ist noch ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil es ist nicht linear, weil je nachdem, welcher NPCs das man dabei hat oder welche Skills das man hat, dann kann man gewisse Side-Missions gar nicht freischalten. Weil man hat halt die Option nicht, wenn man mit dieser Person redet. Das heisst, je nachdem, wie man die Party so zusammengestellt hat, wird das für jeden Spieler eine ziemlich unterschiedliche Story geben.
Ist nicht das einzige Spiel, das jetzt so einem Crowdfunding neu aufgelegt worden ist. sondern es gibt auch ein paar in der Vergangenheit. Vor allem so alte Spiele, die ja früher natürlich schon aus technischen Gründen extrem textlastig sind. Wie ist es jetzt da? Ich meine, am Anfang hat es einen Film, aber ist dann nachher alles gesprochen oder muss man sehr viel lesen? Was erwartet einem da?
In der Hauptmission ist eigentlich alles gelaffert. Da kann man zulassen, da ist das Voice-Acting tipptopp. Ich finde, die Charaktere tönen echt noch gut. In den Side-Missions ist dann schon nicht mehr alles gesprochen. Ich weiss auch nicht, ob ich da noch ein bisschen Bug in der Mac-Version drin hatte. Ich habe es von Steam, auf Steam gekauft und über Steam gespielt. Und sonst hat es halt alles andere, wenn man irgendwo ein Buch findet, ein Journal, ein Tagebuch, ein Heftli, irgendetwas, das ist halt alles Text zum Lesen.
Okay.
Also wer nicht gerne liest und Inventory Management sowieso nicht kann ausstehen, der soll sicher die Finger lassen von diesem Spiel.
Gut, das soll vielleicht generell Spiele, also Rollenspiele eher meiden.
Aber es hat jetzt in dem Sinn nicht, wie sagen wir mal, Metal Gear Solid 4-mässige Video-Zwischensequenzen und so Sachen gibt es nicht. Mhm. Also wenn man irgendwo irgendetwas geschafft hat, dann ist halt das Ganze wird in der Endgame-Engine dargestellt mit der 3D, der isometrischen Ansicht und dazu wird einfach geredet.
Gut, hast du sonst noch etwas, was speziell hervorheben oder willst du zum Fazit kommen?
Was ich noch hervorheben kann, ist, ich weiss nicht, woher das der Brian Fargo seinen Humor hat, aber es ist für mich sehr guter Humor, also lustig. Es ist halt teilweise bösartig und ein bisschen schwarz. Und er macht sich halt über viele Sachen lustig und nimmt sich ein bisschen hoch. Ich habe jetzt für mich als Nostalgiewert, ich habe einfach viel gelacht, weil ich das Spiel gespielt habe. Ja, kommen wir zum Fazit. Also für mich ist es ein gelungener Nachfolger von einem alten Spiel. Im Vergleich zu anderen Remakes, die ich gesehen habe, hat sich da der Brian Fargo und sein Team sich wirklich Mühe gegeben, dass sie auch bei der auch ein bisschen am alten Spiel noch treu geblieben sind. Ich nehme jetzt mal gerade ein Beispiel aus der Serie Fallout, wo es First-Person-Shooter geworden ist. Übertrieben gesagt, ist es für mich nicht mehr das gleiche Spiel gewesen. Das hat für mich ein bisschen den Charme kaputt gemacht. Von der Grafik her ist es für mich zweckmässig gewesen. Ich habe es auf einem Laptop gespielt, der eine grosse Leistung hat. Dort habe ich es einmal flüssig zum Laufen gebracht. Da hat eigentlich die Lichteffekte noch hübsch ausgesehen. Wie das mit einer Böller-Grafikmaschine PC aussieht, wahrscheinlich ist es nicht grafisch nicht das Beste, was man sich vorstellen kann. Der Sound hat eigentlich auch noch so gepasst. Das ist so ein bisschen stimmiger Hintergrundsound gewesen. Die Sprachausgabe, auch der ganze Funkkontakt, den man hat, oder die Spinner, die teilweise im Funk getroffen sind, das macht auch wirklich Laune. Und für mich als älterer Spieler ist halt einfach noch ganz klar auch noch der Nostalgiebonus dazugekommen bei diesem Spiel.
Und wie hat sich das mit allen Bonis ausgewertet auf unsere Wertung?
Ja, am Schluss bin ich auf 4,5 von 5 Punkten gekommen. Ich sage jetzt nicht David Crockett, weil das weiß wahrscheinlich niemand, was das ist, außer die, die Wasteland spielen.
Vielleicht abschliessend auch noch, kannst du das Spiel Rollenspiel Neuling empfehlen? Die aber Zeit haben, also nicht jetzt einfach, die einfach mal ein Rollenspiel möchte spielen, sondern die einfach Interesse haben.
Ich würde sagen, ja, weil es wird im Spiel wirklich auch alles, schon bei der Character Creation, es wird einem alles erklärt. Man hat zu allen Attributen und so weiter seine Hilfetexte dabei. Wer willig ist, zu lernen und Zeit zu investieren, hat da sicher als Neuling Freude. Für ungeduldige Leute ist das Spiel sicher nicht.
Danke dir für die Ausführungen.
Bitte,
danke zuerst mal allen fürs Zuhören und wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.